Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit dem Jan.
Dem Johnny.
Das bin ich. Und wie immer mit einem Gast. Und zwar, um genau zu sein, sind wir heute zu Gast in Berlin bei den Jungs von Adam 10. Und das sind der Tim.
Guten Tag.
Der Marvin.
Hallo.
Und der Markus, der gerade parallel, ich glaube man sagt, vaped und filmt. Er ist heute für den Videocontent im Bereich Social Media zuständig. Die Jungs von Adam 10 machen Musik. So viel haben wir in den Vorrecherchen zu dieser Sendung bereits rausgefunden. Und es handelt sich um so Alternative Rock, würde ich sagen. Das kommt etwa hin.
Ja, das trifft.
Versuchen wir doch mal rauszufinden, wer ihr so seid und was ihr da macht. Stellt euch doch mal einmal kurz vor mit Namen, was macht ihr in der Band?
Ich bin der Tim, bin 31 Jahre alt, mag lange Strandspaziergänge und weiße Pferde, die auf diesem Strand dann auch herumtraben. Und bei Adam 10 spiele ich Bass, bin aber eigentlich gelernter Gitarrist.
Ich bin Marvin, ich mag auch reiten, lesen und schwimmen.
Klar.
Und bin eigentlich auch Gitarrist, aber spiele hier Schlagzeug.
Ich bin Markus, bin Gitarrist und Sänger, mag Einhörner, auch am Strand vorzugsweise, muss ich zugeben. Und aber ich muss dazwischen grätschen. Tim singt auch. Also das hat er jetzt unterschlagen. Das Besondere
ist, er hat sich jetzt ein bisschen runtergespielt.
Ist so ein bisschen, genau, das macht er immer, ist ein Understatement oder vielleicht auch Selbstbewusstsein, irgendwie, keine Ahnung, aber er singt auch. Er spielt nicht nur Bass.
Stay humble, sagt er immer.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Genau, wir versuchen das mal aufzuschlüsseln. Vielleicht fangen wir mal einfach in der heutigen Zeit an. Was macht ihr gerade so? Was läuft bei euch so?
Momentan sind wir eigentlich ja nicht so sehr dabei, Live-Gigs zu spielen. Das haben wir ein paar Jahre wirklich intensiv gemacht. Und jetzt zur Zeit drehen wir eigentlich ziemlich viele Videos. Also wir schreiben Songs, aber sind, naja, ich will jetzt mal grob sagen, dabei, unser Social-Media-Auftritt so ein bisschen aufzupolieren. Ja.
Marke pushen und so, verstehst du?
Content bisschen, generieren.
Bisschen Brandpflege.
Genau.
Quasi. Okay. Ja, ich meine, man kann ja nicht nur live spielen, man muss ja dann auch mal dafür sorgen, dass man.
Genau.
Dass das auch. Es schiebt sich ja immer so ein bisschen gegenseitig an.
Ja, wir sind auch naiverweise immer davon ausgegangen, so wie die alte Schule das halt gemacht hat, du spielst viele Gigs und dadurch passiert dann automatisch was. Aber man muss schon sagen, wenn du dich nicht online präsentierst richtig, dann passiert halt einfach nicht viel. Also wenn die Leute dich nicht finden oder selbst wenn sie dich googeln oder bei YouTube suchen und die finden dann einfach keine Musikvideos oder vielleicht nur ein paar schlecht aufgenommene Handyvideos, dann ist das nicht so förderlich. Und deswegen legen wir da gerade den Fokus drauf, mal ein bisschen professioneller dazustehen. Ändert ja nicht daran, dass wir coole Jungs sind. Also ziemlich cool.
Das versuchen wir heute rauszufinden. Ja.
Darf ich da mal kurz was reinschmeißen?
Ja.
Okay.
Wolltest du jetzt widersprechen?
Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass entweder haben sie verdammt gut recherchiert oder sie haben eine unserer letzten Folgen gehört mit Alex Henke, seines Zeichens Produzent. Und der hat nämlich genau das Gleiche gesagt. Der hat quasi gesagt, der ist ein bisschen in der Industrie tätig so und der hat gesagt, dass eigentlich von der Idee her das Album, das was wir von früher kennen, ne? Das ist eigentlich tot. Man sollte eigentlich nur noch Singles, Video, Playlisten, Spotify pushen. Ja. Also das, was ihr macht. Ja. Ihr habt es verstanden, sehr gut.
Wir sind ja auch damit aufgewachsen, dass man sagt, oh, kommt ein neues Album raus. Krass, das kaufen wir uns jetzt, dann suchten wir das durch. Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Die Leute haben ihre Playlisten, die Leute hören einen Song und dann freuen sie sich, wenn im Monat wieder ein neuer Song rauskommt.
Ja, jetzt mal. Ja, diese Loyalität ist auch dadurch natürlich weniger. Ne? Man hat weniger, dass man jetzt sagt, ich höre diese Band ganz viel, sondern man hört dann den Hit von der Band oder von dem Künstler.
Aber wenn ich mal fragen darf, also diesen industriellen Faktor im Sinne, wir machen nur noch Track-Business, ist ja, glaube ich, dieser Fachbegriff, der da bei den Labels geprägt wurde. Da haben Marvin und ich uns auch schon mal drüber unterhalten, halt so von wegen, naja und so, deswegen gehen wir jetzt irgendwie diesen Weg oder versuchen uns da, ich sage jetzt mal so, wie die Cloud-Rapper im Internet zu produzieren oder etablieren. Aber meine Frage ist an euch, wenn ihr eine Folge gehabt habt, ist dieses Track-Business denn oder dieses Album tot, diese Floske, diese Behauptung schon fast, ist das die Wahrheit? Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass die großen Acts, Madonna hat letzte Woche ein neues Album rausgebracht. Ist das jetzt, und die ist auf Platz 1 und hat, glaube ich,
ist sie nicht.
Oder Platz 5 oder so.
Genau,
Scheiß.
Das war nämlich so ein Skandal, ja. dass das erste Album von ihr ist, was quasi nicht auf die 1 geschossen ist.
Ah, okay. Aber
das
jetzt
Problem
muss man aber auch erstmal
haben.
Genau, aber meine Frage ist ja nur so, Track Business hin oder her, ist das nur umzumünzen auf junge, unabhängige Künstler, weil man es dadurch einfacher hat? Ist das umzumünzen auf die Labels, weil die sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr in Adam 10 jetzt 1 Million Vorschuss zu geben, sondern da kriegt er billig meinen Stoff. Die kriegen dann Tausi für einen Track und Feierabend. Oder ist das generell zu sehen, weil Fakt ist, Metallica machen immer noch Alben, nur mal als Beispiel, Metallica machen Alben, Madonna macht Alben, Slipknot machen Alben, bla, blub, also wenn wir jetzt mal uns an die großen Künstler ranhangeln, würde das ja eigentlich die These doch widerlegen, oder täusche ich mich?
Tatsächlich machen doch irgendwie auch alle dann doch nochmal ein Album, ja. Aber es gibt tatsächlich auch Künstler, Designer war zum Beispiel der Rapper, Designer mit 2i war ja so ein Fall, der ist aus dem Nichts gekommen, hat, also aus dem Nichts in Anführungszeichen, ich glaube Kanye West hat das Video gemacht, aber der hat mit einem Song hat er Platin gemacht, Platin-Single, und dann haben alle gewartet und dann kam das Album und das war dann irgendwie schon wieder nicht mehr so spannend. Also es gibt eigentlich für beides irgendwie krasse Beispiele, aber du hast in dem Sinne recht, am Ende machen doch auch alle irgendwie noch ein Album.
Das ist doch das, was die Labels am Ende wollen. Weil Fakt ist, am Ende tun sie es. Wenn du jetzt also gesigned wirst als junger Künstler und machst einen Track mit 70 Millionen Streams, so, dann kommt ein Label oder du bist schon auf einem Label, hast dein eines Track-Business hat funktioniert im ersten Fall und danach sagen die doch zu dir so, jetzt gehst du ins Studio und wir wollen 15 Songs haben.
Genau. Die wollen ja 15 mal die 70 Millionen haben. Ja.
Also ich glaube, dass sich das jetzt quasi erst etabliert in der Industrie, im Business, dass die Leute von diesem Medium-Album einfach immer weiter wegrücken, weil die Konsumenten, also die Leute, die Musik im Endeffekt hören wollen, die wollen halt primär die Hits haben. Und die haben dann ihre eigenen Playlisten und dann sagen wir jetzt mal, bei euch ist es dann, ihr habt dann eine Single rausgebracht, die ist dann in der Playlist, dann hören die das, dann läuft da, keine Ahnung, Seed, Capital Bra, Slipknot, Metallica, dann kommt ihr und dann kommt schon wieder Madonna oder Dieter Bohlen oder was weiß ich was. Die würden sich wahrscheinlich zum größten Teil euer Album nicht anhören oder nicht kaufen wollen.
Die Zeit investieren, wirklich
die Zeit
zu sagen,
investieren,
wir hören uns
genau.
jetzt alles an.
Richtig, richtig. Natürlich wirst du immer mal so Liebhaber haben und deswegen funktioniert das ja auch noch bei Slipknot, bei Metallica, bei Iron Maiden, selbst bei Madonna, dass die immer noch diese alten Fans haben, die sagen, boah, ich kaufe mir von denen alles oder ich will das ganze
deswegen
Album.
Ist vielleicht das Album...
Rammstein, aktuellster Fall, Rammstein.
Ja. Ja. Aber vielleicht ist das Album auch deswegen dann heutzutage mehr so ein Sammlerstück, weil die loyalen Fans kaufen das noch. Und das haben ja auch die Rapper vorgemacht, dass man das Album dann letztendlich eigentlich nur noch als Box rausbringt für 40 Euro. Das vollstopft mit irgendwelchem Plastikscheiß. Und weil die treuen Fans gibt es dann doch auch, die es kaufen. Aber die richtig große Summe kommt dann scheinbar heute beim Streaming eher mit den Hits zusammen. Aber ich sag mal, Pop-Rock ist auch, glaube ich, da noch nicht so weit.
Es kommt immer darauf an, was für Musik du machst wahrscheinlich. Ne? Also wir sind ja alle so aus dem Rock-Genre und da findet so ein Album eher noch Anklang und ist wahrscheinlich dann auch komisch, wenn du kein Album hast, sondern dass du sagst, ja, guck dir meine Playlist an, da sind irgendwie 15 Songs drin, so, aber du hast es ja nicht physisch als Platte, so, ne? Oder das haben wir nicht als das Album rausgebracht. Aber das wird sich, denke ich mal, und befürchte ich leider auch, weil ich auch der besagte Fan bin, der sich gerne mal ein Album kauft und eine Platte oder wenn ich eine Band live sehe, dass ich sage, ey, ich will alles von euch haben, weil ich euch das erste Mal höre. Davon wird man, glaube ich, weggehen.
Weißt du, was ich glaube? Dass die Bands an sich machen das trotzdem immer noch weiter. Völlig egal, was der Konsens will, völlig egal, was der Mainstream will. Die Bands werden trotzdem sich davon nicht verabschieden und auch die Künstler, weil sie nämlich Geld verdienen wollen. Und natürlich verdienen die auf dem kurzen, wenn du Metallica bist und vor 100.000 Leuten spielst und dann nach dem Gig 10.000 Vinyls verkaufst, Alter, verdienst du mit einer Show schon mehr Geld als mit dem ganzen Scheiß Streaming über ein Jahr. So, ja. Deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich, dass dieses Produkt an sich werden die immer noch haben.
Ja, das wird sich
einfach, damit sie, also als Produkt zum Verkauf.
Genau, es hat sich, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Merch verschoben. Also ja, genau. Das Album ist heute mehr wie so ein T-Shirt oder wie so ein Sammlerobjekt in dem Sinne.
Ich glaube auch nicht, dass die Alben aussterben werden. Ich denke nur, dass das einfach sich zeitlich nach hinten verlagert. Also ein Album ist jetzt nicht unbedingt mehr ein Türöffner, um erfolgreich zu werden. Ich glaube, in dieser schnelllebigen digitalen Internetwelt ist es einfach vom Aufwand und von den Kosten von Nutzen her auch viel logischer, dass du nicht ein Jahr lang an einem Album sitzt, das einmal released und dann hoffst, okay, jetzt knallt's. Weil im Prinzip, darüber haben wir uns auch unterhalten, im Prinzip macht es fast keinen Unterschied, ob du ein Album releasest oder eine Single.
Ja, genau, der Aufmerksamkeit ist, die Aufmerksamkeit ja. von allen ist auf einen Punkt gerichtet.
Beim Album ist es ja noch viel schwerer zu verwirklichen, zu realisieren, weil die Leute sich dann ja wirklich durcharbeiten müssen. Wenn du eine Single rausbringst, dann bist du erstmal da. Und mal angenommen, du investierst die gleiche Arbeit, produzierst ein Album, hast 10 Songs und du releast die aber nicht auf einen Schlag, sondern alle, weiß ich nicht, 1-2 Monate, dann hast du viel mehr, wie sagt man, Engagement, viel mehr Reichweite, du kannst viel mehr Leute erreichen und bist konstant da. Und ich glaube, diese Konstante, das ist ein wichtiger Faktor heutzutage, dass die Leute wissen, ey, das sind doch die, die haben vor kurzem auch schon mal einen Song rausgebracht, der war auch geil.
Da hat man so diese Wahrnehmung von, da passiert die immer was, da geht was. Ja, das denke ich auch.
Ist, dass du als Künstler ist Geile, du sitzt, das ist automatisiert. Im Hintergrund läuft einfach deine Maschinerie und du verschaffst dir damit Zeit, kreativ zu sein und irgendwas zu tun. Wenn du ein Album rausknallst, haust du ein Album raus und denkst du die erste Woche, geil, wir haben das neue Album raus, guck mal. Nach 2 Wochen denkst du schon, wann habe ich eigentlich dieses Album released? Nach 3 Wochen spricht keiner mehr drüber. Und nach 4 Wochen kannst du dich hinsetzen und sagen, scheiße, ich brauche 10 neue Tracks.
Mhm. Bestes Beispiel ist gerade, wir haben jetzt diese Woche, letzte Woche ein Musikvideo rausgebracht zu einem Song, der ist 4 Jahre alt, kann das sein? Und der war nämlich auf unserer EP damals. Everything is different. Und wir haben die EP damals veröffentlicht, durch iTunes und den ganzen Kram. Man konnte kaufen, Amazon und so weiter. Und das war schön, da kam YouTube Feedback zurück, aber dann war halt auch relativ schnell vorbei. Und so ist es. Und jetzt haben wir den gleichen, einfach ein Song von dieser EP nochmal als Musikvideo verwurstet. Und
der immer re-released einfach. Weil der kam nie offiziell raus. Der war auf der Platte drauf, aber es war nie eine Single. Wir haben 2 Singles gemacht, das war's. Und der Rest halt einfach war ein Albumtrack. Jetzt haben wir den halt eben nochmal, wir sind letztens in uns gegangen und haben jetzt die letzten 3-4 Monate, haben wir, glaube ich, 4 Singles rausgebracht. 2 neue und 2 eben von der Vorgängerplatte Everything is Different. So, und wir sind jetzt mit dem Ding seit heute irgendwie in den Alternative Rock Charts auf Platz 28, sind gerade hergefahren, haben das Ding im Radio gehört.
Achso, ja. Und so, danke an Star FM, Maximum Rock übrigens, schöne Grüße, dass wir da mit aufgenommen wurden und dass die Leute das scheinbar so sehr mochten, dass wir uns heute zufällig im Auto bei Star FM hören durften.
Sehr geil.
Aber damit bewahrheitet sich ja im Prinzip, was wir auch gerade sagen. Wir haben jetzt das in den letzten Monaten so angewendet, dass wir über einen gewissen Zeitraum in verschiedenen Abständen immer mal wieder Musik releasen, Videos rausbringen, Fotos machen und so weiter und so fort. Und auf einmal passiert auch wirklich was.
Ja, das ist natürlich auch eine interessante Idee zu sagen, man macht es auch antizyklisch und auch wenn der Song schon länger draußen ist, es gibt wahrscheinlich genug Leute, die es einfach nicht mitbekommen haben.
Ganz genau.
Für die, der immer noch neu ist oder Leute, die den kennen, die sich übers Video freuen. Also wahrscheinlich eine gute Idee, sag ich mal.
Also, wir haben uns also intensiv damit beschäftigt, eigentlich schon seit 1-2 Jahren und das war auch immer ein kleines Diskussions- und Streitthema, wie wir jetzt mit der ganzen, sag mal, Social-Media-Geschichte umgehen, weil wir eigentlich alle darauf nicht so wirklich Bock haben. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir eigentlich nur Musik machen. Songs schreiben, auftreten, fertig. Aber da wir das jetzt schon seit ein paar Jahren machen und irgendwann stagniert es halt und die merkt haben, ja, wir müssen irgendwie was machen, mussten wir uns einfach darum kümmern. Und jetzt kümmern wir uns hier die eine Seite um Facebook, die andere um Instagram, bla bla, und das geht so langsam voran. Also man merkt schon, dass sich die Arbeit lohnt, nervt halt nur trotzdem, auf Hashtags zu achten und auf irgendeine andere Scheiße.
Ja, dass man es immer richtig macht.
Aber das gehört halt dazu. Ich sag mal so, die Bands unsere Helden, die Bands damals, die sind halt in irgendeinen Tourbus gestiegen, in irgendeinen kleinen Transporter, von Juckelclub zu Juckelclub gefahren und haben dann halt ihr Leben so gelebt, kaum Geld verdient, aber haben es dadurch geschafft. Aber ich behaupte einfach mal, die Zeiten sind vorbei.
Ja, total. Also man merkt ja auch einfach, man hat einen Clubsterben, die ganzen Clubs fallen weg, Jugendhäuser fallen weg, die potenziellen, jetzt in unserem Genre, die Rockhörer fallen einfach weg, weil es nicht mehr cool ist, Rock zu hören.
Momentan zumindest nicht.
Momentan, ja. Das ist ja immer so eine Sinuskurve, die geht hoch und runter. Und im Moment sind wir nicht ganz im Tal angelangt, aber auf dem Weg dahin. Und wie ihr schon gesagt habt, ist einfach so schnelllebig geworden mit den ganzen Songs, die released werden. Und dann, wenn man halt die Masse als Album veröffentlicht, fällt man halt irgendwann runter.
Genau.
Das Geile ist, wir spielen... Wie Marvin ja schon meinte, wir sind jetzt nicht die Liveband, obwohl ich es mir wünschen würde. Also ich habe total Bock, von mir aus, wenn ihr mir jetzt sagt, ey, habt ihr Bock, heute Abend eine Show zu spielen, vor 100 Leuten in einem kleinen Schuppen, bin ich sofort dabei. Also wenn es danach geht, das Gefühl, was ich habe, Musik zu machen und mir gucken Leute dabei zu und freuen sich mit mir, dann freut mich mit denen und das könnte ich rauf und runter machen und Aber da ist es halt so, ich habe halt auch immer die Angst gehabt, so, ich war auch immer schnell demotiviert. Du kommst auf die Bühne und siehst dann da, so, dass die Putzfrau da gerade rumsteht.
Wenn die Resonanz auch nicht so kommt.
Ja, ja, genau.
Ne,
so. Und das haben wir jetzt so gemacht, wir spielen jetzt vielleicht ein, zwei Shows. Die letzten zwei, drei Jahre haben wir, glaube ich, ein, zwei Shows im Jahr gespielt, die waren immer voll. Das hat immer Bock gemacht. Das war da, und also das Erlebnis war zwar leider dann nur einmalig und hat sich vielleicht noch einmal wiederholt. Und dann hat man so eine lange Durchstrecke, weil man ja wieder spielen will und man will das Gefühl haben, geil, ich bin Rockstar und mache und will performen und so. Und das fehlt dann natürlich, weil es nicht so oft vorkommt. Aber ich habe festgestellt, jetzt die Shows, die wir jetzt die letzten zwei Jahre gespielt haben, unfassbar gut. Also vielleicht war ich jetzt nicht unfassbar gut, aber die Leute waren es. So. Und da muss ich sagen, so ey, das ist es.
Bisschen künstliche Verknappung.
Ja, und da weiß ich dann schon mehr, warum ich das immer noch mache, diesen ganzen Quatsch. Aber ich denke, den Weg, den wir uns da jetzt überlegt haben, auch ein bisschen aus der Not heraus, weil wir halt auch ja auch miteinander unzufrieden dann sind, dass wir uns denken, Mann, ich will ditte und du willst es doch auch, warum machen wir das nicht einfach? Und dann muss man sich aber klar werden, ja.
Warum passiert das nicht einfach?
Ja, genau
eigentlich.
So. Und dann muss man sich klar werden, man muss irgendwas dafür tun. Und dann ist es jetzt halt dieses beschissene, ey, komm, wir machen hier mal Marke pushen und Kampf um jeden Like. So, weißt du, und das ist so albern, ich stehe da wirklich nicht drauf, ich hasse das, ich verachte das, aber was soll ich machen?
Das also das Spiel jetzt so, ne?
Ja, ja, so, du musst da halt irgendwie mit und ich finde, der positive Nebeneffekt ist, da passiert irgendwas im Hintergrund, krieg gar nicht so richtig mit, aber wenn ich dann mal gucke, ist die digitale Resonanz ist für Künstler in unserer Größe, muss ich sagen, alter Falter, toll. So, und seit heute laufe ich schon wieder im Radio, das ist so,
Und das Schöne ist ja auch wenn man darauf keinen Bock hat, aber wenn es dann mal läuft und man merkt, es funktioniert,
dann macht es auch Spaß.
Dann,
ne?
Macht's auch Spaß, dann motiviert es auch so ein bisschen, ja. Und deswegen, da sind wir gerade an dem Punkt, dass wir merken, da ernten wir schon so ein paar Früchte von unserer Arbeit off-air oder von der Bühne runter.
Wo man es dann doch mal merkt, dass es was bringt. So,
genau. Ne?
Wie lange gibt es euch denn schon?
Genau, gehen wir mal zurück sozusagen. Wie hat Adam 10 denn eigentlich begonnen?
Und wer ist eigentlich dieser Adam?
Ja, wer soll das sein?
Adam 10, wer das ist? Glaubt ihr, das ist eine Person?
Das ist wie Bielefeld. Gibt's eigentlich gar nicht.
Wow. Hätte ich vorhin gesagt, wir wollen nicht darüber reden, wie der Bandname zustande gekommen ist.
Ja. Das stimmt.
Das hat Johnny gesagt.
Das Problem war, dass ich damit diese Idee wohl in
meinen Kopf gepflanzt
in den ist. Raum geworfen habe quasi. Und schon hat Jan das aufgeschnappt.
Ja, also zurück, wann habt ihr angefangen?
Eigentlich. Langsam in der Konstellation 2013, hautet hin.
Ja, so ungefähr 12, 13.
Also auch schon relativ lange, aber dann halt immer mit Ups and Downs und Pausen und Nicht-Pausen. Aber
so eine On-Off-Relationship,
ja,
quasi.
Ja, das war schon sehr emotional. Das war schon richtig Daily Soap-mäßig. Ja.
Tim hat die Band gerettet übrigens, weiß er gar nicht. Entschuldigt, Tim hat
das
die Band gerettet.
Immer erzählt, ja. Oh.
Ja, Tim, bin mal gespannt. Erzähl mal, wie du die Band gerettet hast.
Ich kannte Markus und hat mich gefragt, ob ich in die Band einsteigen möchte und so mit anscheinend.
Und dann
Band
hast du gesagt, ja geil, ich bringe meine Gitarre mit. Und dann war Markus so, naja, also.
Da gibt's ein Problem. Warte mal,
könntest du zwei Seiten abmachen? Dann.
Wir waren eine coole jugendliche Band und wir hatten einen Traum. You know, we had a dream. So, und wir hatten da noch jemanden bei uns im Boot, ein alter Jugendfreund, und der hat bei uns Bass gespielt und so weiter und so fort. Und mit dem waren wir auch im Studio in Münster, in den Prinzipalstudios, haben dort wunderbare Platte aufgenommen, und jedenfalls danach war das dann halt vorbei mit dem. Also wie es halt so ist, so, ne? Und dann bin ich auf Tim zugekommen und Tim hatte selber noch eine Band. Ja, und Tim hatte selber, wie hieß die?
Ja, ne, damals war Take Jenes.
Take Jenes, ich verstehe den Namen. Kannst du bitte mal kurz?
Ich verstehe den Namen auch nicht. Wir saßen mal in einem Büro von der HU, weil es darum ging, dass wir eine Studentenparty bespielen sollen. Und dann haben die Verantwortlichen gefragt, wie heißt der denn eigentlich? Mein Kumpel angeguckt, und wir hatten so ein paar Namen irgendwie schon rumschwimmen. Take Jenes. Ja, dann ist es, ja, Take Jenes. Kannst du das aufs Plakat schreiben? Und
wie hat das
na, halt so eine Schnapsidee halt.
Was stand dann im Endeffekt? Take ist klar, und dann Jenes.
Take Jenes, wie das deutsche Wort Jenes. Also jenes Klavier,
so,
vor dem du da sitzt.
Okay.
Frag mich nicht.
Aber zurück zu Adam 10. Dann ist das ja mit deiner Band, Tim, ja auch auseinandergegangen, glaube ich, war? Oder haben wir dich abgeworben?
Er hat
also halb, würde ich sagen.
Naja.
Also.
Auf jeden Fall haben sich die Wege zusammengeführt und wir haben uns lieben und hassen gelernt.
Das war die Aussicht auf Geld. Man kann es ja mal so sagen, die Aussicht auf Geld hat dann gezogen. Haben zu Tim hat gesagt, so, nee,
so ist
Alter,
immer.
Ich habe hier die Oberband, Alter. take jenes. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Tim, du hast take jenes, wir haben das Geld. Und
aber die leider Frauen. Ist bisher noch nicht gekommen.
Und da, ja,
der Scheck ist in der Post.
Geld. Wir haben Geld letzte kommt. Woche drüber gesprochen, du kriegst dein Geld. Ist das okay?
Wir sind dran. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann 2012, 2013 zusammengefunden. Das hat auch relativ schnell gut geklappt, weil wir damit auch automatisch eine zweite Stimme hatten in der Band.
Mhm.
Was ja immer ganz geil ist.
Und ja, da kannst du natürlich sehr viel mehr machen damit.
Und musikalisch nochmal ein relativ anderer Einfluss oder zumindest eine andere Art und Weise, wie man Songs schreibt. Und dadurch kam das alles zustande und dann haben wir schon ein paar richtig, richtig geile Sachen gemacht. Also vom ausverkauften Huxley ist gespielt hier in Berlin.
Olympiastadion haben wir gespielt. Stadion. Wir haben im Olympiastadion gespielt, muss ich mal überlegen. Eine Akustikshow vor, was, 60 Leuten oder so? 50 oder keine Ahnung. War geil.
Und ich habe gesagt, wir haben schon richtig geile Shows.
Ihr habt geile Sachen gemacht.
Achso, alte Försterei will ich noch erzählen. Läuft noch? Oder?
Ja, läuft.
Und dann haben wir auch noch beim ersten FC Union in der alten Försterei gespielt. Hat auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Also da waren schon ein paar richtig coole Sachen dabei. Aber auch wieder da. Wir haben nirgendwo einen Banner zu hängen gehabt. Eigentlich konnte man nur, wenn man muted Gedächtnis hat, wissen, dass
die Marke wurde heißen. Nicht gut genau.
Aber das ist, präsentiert. Aber das ist krass. Wir haben in einer der ersten Folgen haben wir nämlich über Berlin gesprochen.
Ja.
Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht.
Ich glaube, es ist was anderes, wenn man selber Berliner ist.
Das wollte ich gerade sagen. Weil wir haben immer die Erfahrung gemacht, Berlin spielen ist so
na?
Scheiße.
Nee, es ist schwierig. Es ist ein bisschen ein Glücksspiel. Es ist ein Glücksspiel, wo ich meistens verliere. Also, wenn ich viermal Berlin spiele, ist es einmal geil. Und dreimal stehen da Leute, warum die da sind. Um das Publikum, ja. Ah. Also, die sind dann häufig irgendwie, weiß ich nicht so richtig, warum verwöhnt? Die da sind. Ja, also ja, so die stehen da zwar, aber zeigen nicht so richtig. Und das ist auch manchmal so dieses, dass die da stehen mit verschränkten Armen, danach sagen sie, war super. Aber es kommt nicht so richtig diese Resonanz, wovon wir auch vorhin gesprochen haben. Diese Energie kommt nicht so richtig zurück.
Aber so ein gutes Training.
Diesen Effekt hatten wir auch in Nürnberg, als wir da gespielt haben. Wir hatten im Hirsch gespielt, eine Show und sind ja aus vom Berliner Publikum ein bisschen klatschen und ein bisschen jubeln gewohnt und im Hirsch war es dann so, dass nach dem Konzert Ruhe war.
Ja.
Wir auch gedacht haben, war es jetzt gut, war es schlecht.
Erinnert euch mal, die erste Hirschshow, die war richtig geil und die zweite Hirschshow, die war so richtig scheiße. Das war so.
Ist also im Durchschnitt war es okay.
Da können wir trotzdem klatschen.
Ja.
Ja, wir haben immer das Problem, also Hamburg ist schon echt verwöhnt, das Publikum, weil halt einfach jeden Tag irgendwo irgendwas passiert. Und in Berlin ist das so gefühlt noch krasser. Also, dass du so das Hamburger Publikum hast, animieren kannst, mitzumachen und das ist schon schwierig. Und in Berlin ist das immer gefühlt noch schwieriger. Und also Johnny war mit seinem
Meine letzte Berlin-Show war super, aber
wo hast du gespielt?
Das war im Binu.
Okay.
Da in dieser U-Bahn-Station da.
Ja, ich wollte gerade erzählen, was für ein schönes Erlebnis wir zusammen hatten.
Ja, erzähl gern.
Johnny mit Johnny Dust Shadow war Supportband von meiner Band, Polygenesis. Und da haben wir im Lido?
Lido, ja.
Im Lido. Und da war das halt so.
Das war echt schwierig.
Der Laden ist ja auch relativ gut groß, so ist okay. Und die Jungs mussten anfangen. Und das war halt so, dass gefühlt kein Mensch da war.
Nee, also es waren nicht mal so wahnsinnig wenig Leute. Es war nur so, dass die alle nach ganz hinten, die haben so einen Halbkreis, so einen offenen gebildet.
Alter, wie in der Schule, furchtbar.
Alle nach ganz hinten an die Wand und so an die Seiten.
Oh,
das
nein.
Heißt, ich stand auf der Bühne vor so einer quasi Open This Pit Up, so als ob die gleich Wall of Death machen wollen, aber sie standen da halt nur gelangweilt. Und dann haben wir unsere halbe Stunde da unser Set gespielt oder wie lange wir gespielt haben. Und das hat sich auch wirklich nicht verändert. Ein paar haben so geklatscht, ein paar haben auch mal so ein bisschen mitgenickt, aber das war das absolute Maximum an Engagement. Also das war ein richtig schwieriges.
Und bei uns war es dann besser.
Aber die haben ja auch Karten gekauft, weil ihr gespielt habt. Aber
es war deutlich besser. Und
es war nicht wahnsinnig gut.
Natürlich, weil die ja wegen uns da waren. Ne? Und aber man hat echt gemerkt, so das war so diese Ernüchterung. So, ne? Sie ist so, okay, du bist jetzt in Berlin. So.
Was war denn für euch der geilste Gig? Würde mich mal interessieren, weil bei uns ist es immer so, dass wir nicht damit gerechnet haben, dass es so richtig doll geil wird.
Normalerweise stimmt das. Also ich kenne das auch so, dass manche, es gibt so da kann ich jetzt gar keinen so konkreten nennen, aber es gibt so Gigs, wo man denkt, das ist so klein und da kommt wahrscheinlich keiner. Oder es gibt sogar so Gigs, da sind nur ein paar Leute, aber es ist trotzdem mega geil, ja, weil da irgendwie nur 20 Leute sind, aber die alle Vollgas geben. Aber tatsächlich war mein bester Gig, ich habe zwei beste Gigs. Der eine war auf dem Wave Gothic Treffen, auf dem WGT in Leipzig. Und da haben wir am Montag um 17 Uhr gespielt. Relativ untypischer Festival-Slot, sage ich mal. Also das geht quasi ja fast die ganze Woche und dann Montag sind die letzten Konzerte. Und da war aber trotzdem die Halle, wo wir gespielt haben, war voll. Und obwohl das so ein Gothic-Publikum war, haben wir tatsächlich auch einen Circle Pit gehabt und die hatten richtig Bock. Also das war echt, Hauptsache, das war echt Hammer. Circle Pit. Ja, und wir haben diesen Gag, dass wir tatsächlich einen Song lange gespielt haben, wo es so ein Breakdown gibt, der auch für das Publikum ungewohnt ist dann. Und dann sage ich immer, okay Leute, bei dem Song, ich will die Circle Pit sehen und dann übertreibe ich auch immer und sage, okay Leute, ich will hier gebrochene Nasen sehen und holt die Moves raus und so, ich will Gewalt und so. Und
vernünftig.
Und normalerweise klappt das natürlich überhaupt nicht, weil wir dann vor so einem Gothic-Publikum spielen, was da steht und so ein bisschen nickt und sich freut, aber eben im Großen und Ganzen nicht tanzt, sage ich mal, auf welche Art auch immer. Und beim WGT ging das dann auch einmal. Das war ziemlich geil. Und der andere ist tatsächlich... da waren wir Vorband bei Unzucht in Hannover, das war der Tourabschluss, also wir haben die ganze Tour gespielt, das war der Tourabschluss und wir hatten es tatsächlich geschafft, dass beim Tourabschluss waren auch so die ganzen Hardcore-Fans von der Hauptband, Unzucht, und die hatten uns auch alle schon mehrmals gesehen, das heißt, wir hatten tatsächlich ein ausverkauftes Musikzentrum in Hannover, wo ein riesiger Anteil unserer Sachen mitgesungen hat und also wirklich so wie man das träumt, so jede Handbewegung und die rasten aus. Also habe ich auch so seitdem und davor nicht erlebt, dass wirklich bei jeder Bewegung, bei allem, was man macht, die Leute begeistert sind. Also ich hätte das Telefonbuch vorlesen können sozusagen und das war wirklich ein krasser.
Haben die sich dann die Nasen gebrochen und ihr habt's
Blut? Von der Gewalt her ging's. Ich habe tatsächlich bei unserem letzten Song so eine alte Bibel zerrissen aus dem 19. Jahrhundert.
Oh, so edgy, und, also wirklich.
Und es ist immer noch überraschend, weil es keiner mehr macht. Und die hatte so einen schweren Einband und dann habe ich so angefangen, die zu zerfetzen, Teile davon gegessen und so und umgeworfen.
Was man so macht.
In die Menge gespuckt, ein paar Seiten und so. Und dann habe ich am Ende das war ja auch mit so einer Fadenbindung, das hing so alles so komisch zusammen, habe ich das Ding so ein bisschen so geschwungen, diesen Rest davon. Und dann ist diese schwere Rückseite von dem Einband einer Rollstuhlfahrerin in der ersten Reihe mitten ins Gesicht geflogen. Und das war so C-Part vom letzten Song, so Breakdown, also es war super viel los und ich hab nur so, oh Gott, und bin während des Songs so auf, hab mich so auf meinen Ego-Riser gelegt und bin so runter und hab irgendwie mein Wasser gegeben und meinte so, alles in Ordnung und so, aber die hätten uns das auch nicht verziehen, glaube ich.
Er hat sich ihr Kopf um 360 Grad gedreht.
Also das war auf jeden Fall, das war ein Fauxpas, aber
man, das ist auf jeden Fall nicht PC.
In der Splash-Zone muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen.
Genau, ist ihre Schuld gewesen.
Nee, ich habe auf jeden Fall, achte ich jetzt mehr drauf, wo sich der Einband der Bibel hinbewegt, wenn ich sowas mache. Ich mache den Einband in Zukunft vorher ab und mache nur noch den Inhalt, den Innenteil. Der ist nicht so gefährlich. Sah auch aus wie Schwein da danach. Das war eine wirklich große, dicke Bibel. Also der Raum war quasi gefüllt mit Bibelseiten.
Hast du die Bibel vorher gekauft?
Die lesen?
Ich habe tatsächlich...
Die ist ja teuer, wenn du die aus dem...
Also, ja. Ich habe ein Konvolut gekauft, 50 Bibeln, 50 Euro.
Ah,
da sind wirklich sehr alte, sehr schicke Bibeln bei gewesen.
Bibel-Outlet.
Einfach, ja. Wo wir gerade bei dem Thema beschissene Gigs sind, also wir hatten eigentlich nur geile Gigs, ja. Aber also der beste Gig, den wir hatten, der war im Huxley's, da war es nämlich auch so, da konnten wir machen, was wir wollen, da war eine Vorband von Royal Republic. Und wir hatten auch eine Wall of Death hatten wir und die Leute, es hat so Bock gemacht, wir sind auf die Bühne gekommen und haben eigentlich damit gerechnet, da steht erstmal keiner, da stand echt, wir kommen auf die Bühne, ja. Erste Band, da stehen 2000 Leute. Und wir so, alter Fall, das war richtig geil. Aber was mich mal getröstet hat, ich war im Lido. Ich habe mich an deine Geschichte erinnert. Im Lido war ich bei einem großen Held von mir, Frank Carter, der früher seine
Frank
Zeit
mal bei den Gallows
war. Genau, und der die Rattlesnakes hat. Und ich war beim Konzert und er kommt auf die Bühne, Lichter gehen aus und es war genau dieser Halbkreis vor der Bühne.
Scheiße.
Und ich stand da so mit 5 Verwirrten so und hab auf einmal realisiert so, geil, der kommt jetzt. Und, hä? Wo sind die ganzen Leute? Und sehe nur hinten an der Bar, so an der Wand gedrückt halt, diesen Halbkreis. Und der Typ ist direkt beim ersten Song, als er das gesehen hat, ist direkt runter von der Bühne gekommen, hat das Kabel ein bisschen hinter sich hergezogen, ist halt in die Mitte von diesem Laden und ist da halt die ganze Zeit einfach rumgerannt, hat dabei gesungen und hat dann die Leute angepackt. Und der merkt ja schon, also man merkt ja als Künstler schon so, wenn ich ihn da irgendwie in Pit abzerren will und der reagiert nicht, dann lasse ich es halt sein, probiere ich es beim nächsten. Ja. So hat er halt auch gemacht und das hat sich die ganze Zeit nicht verändert. Also aus uns
hat fünf, nichts gebracht,
aus
quasi.
Uns fünf wurden dann 20, aber der Typ hat abgerissen, Alter, ohne Ende. War einer der tollsten Konzerte, die ich je gesehen habe.
Und den meisten Leuten war es egal.
Und den meisten Leuten war es sowieso scheißegal. So. Und danach, und vor allen Dingen jetzt dieser Witz, als vorbei war, klatschten alle. Also alle fanden das geil, aber irgendwie hatten die Leute halt Angst. Deswegen, das hat mich damals so getröstet.
Wahrscheinlich für euch.
Weil diesen Halbkreis einfach, den Halbkreis finde ich einfach furchtbar erschreckend und demotivierend.
Ja, total.
Aber ich fand es schön, bei dem zu sehen, dem passiert das auch.
Was er draus macht.
Das kann jedem passieren. Ne? Ja. In Berlin, im Lido speziell, kann es scheinbar jedem passieren.
Gibt es eigentlich eine Technik, wie man diesen Halbkreis auflöst?
Also ich habe es tatsächlich auch schon in Clubs so versucht. Also ich habe auch teilweise schon dann, wenn ich genug Kabelreichweite hatte, bin ich auch schon runter und habe da auch einfach irgendwie Action gemacht. Dann sieht der Raum schon voller aus, weil ich da bin. Aber so direkte Ansprache so und den hier und so. Man kann auch nicht zu oft sagen, okay Leute, kommt nach vorne. Irgendwann wird es halt echt peinlich, wenn du dann zum vierten Mal sagst, Leute, wir beißen nicht, kommt mal nach vorne. So, ne? Also das ist dann, das geht dann auch irgendwie nicht. Man muss dann am Ende, glaube ich, wenn du, wie du auch sagst, wenn es dann wirklich selbst mit persönlichem Reinzerren nicht funktioniert, muss man irgendwann einfach durchziehen. Und
ich muss sagen, mein Lieblingsgig war eigentlich, entweder der bei so einem Uni-Festival, wo war das? Nähe Potsdam, Golm. Ach, oder
Golm,
so. Hieß der Rock in Golm oder sowas. Da haben wir
Golm
auch
rockt.
Golm rockt. Klingt auf jeden Fall jetzt nicht so sexy. Und wir sind da angekommen und waren die Band vorm Headliner. Und das hat, also wir wussten selber jetzt nicht, was davon zukommt, aber wir haben da so abgerissen und das motiviert ja ihn ja auch nochmal so krass, wenn du merkst, die Leute sind auf immer on fire.
Total.
Und die Bands vor uns haben halt auch einen guten Job gemacht, aber da war noch nicht so viel los. Wir haben es aber irgendwie geschafft, die Leute so anzuheizen, dass die alle mitgemacht haben. Dadurch haben wir noch mehr mitgemacht und so weiter und so fort.
Ja, das finde ich eben total entscheidend. Wenn ich merke, dass die Leute Energie mitbringen, dass da was passiert, dann habe ich auch viel mehr Energie. Und ich kenne es auch, dass man 100% gibt, um das zu erreichen. Aber wenn da nichts zurückkommt, dann flaut das auch so ab. Ja. Also das ist schon auch ein Zusammenspiel.
Man muss aber auch dazu sagen, auch bei diesem Golden Rock-Ding, wir sind halt aber auch einfach die Besten.
Ja gut, ihr seid halt verdammt coole Jungs, ne? Das ist...
Und ziemlich nett.
Und sehr nett auch noch, ja. Sehr, besonders nett sind ja immer die Leute, die von sich selbst behaupten, sehr nett zu sein. Jan, du musst noch dein bestes Live-Erlebnis. Tim kommt dann auch noch dran, aber
dadurch, dass wir ja so viel gespielt haben, habe ich eigentlich ganz, ganz, ganz viele.
Alles perfekt.
Also wir haben zum Beispiel ein Gig gespielt in Braunschweig, Eulenclub, der war relativ klein, aber dadurch, dass er so klein war, war halt super viele Leute drin und es war halt richtig voll und heiß und schwitzig und der Schweiß ist von der Decke getropft und die Leute sind durchgedreht und haben Stage Dive gemacht und das war halt cool und WGT haben wir halt ja auch gespielt in der Moritz-Bastei,
ja.
Genau. Sollten wir auch mal beim WGT spielen.
Ja,
und, das war halt auch krass, weil da einfach zigtausend Menschen waren, Wacken war krass,
Wacken ist heftig,
Russen.
Was, ihr habt in Wacken gespielt? Auf Wacken?
Erzähl mal bitte was über deine Band. Das wissen wir ja gar nicht.
Da, wo die Busse ankommen, haben sie gespielt in Wacken.
Da, wo die Busse, bei der Bushaltestelle. Nein, erzähl doch mal jetzt.
Nee, das findet hier keinen Platz.
Dafür könnt ihr die Nullnummer, die allererste Bandleben-Folge hören. Da sind nämlich nur wir beide. Und wir versuchen dann zu erklären, wer wir sind.
Oder
wir
sonst Wikipedia einfach.
Oder Wikipedia.
Du hast einen Wikipedia-Eintrag?
Nee, die Band.
Die Band.
Und da stehe ich sogar mit drin. Da war ich so.
Was machst du in deiner Band?
Ich versuche Schlagzeug zu spielen.
Du bist, aber du hast ja vorhin.
Er ist aber eigentlich Gitarrist.
Kennen wir doch.
Willst du bei uns anfangen?
Du, wir brauchen echt noch einen Schlagzeuger.
Aber wir haben noch keinen.
Ohne Scheiß, ja.
Wie wir schon gehört haben, gibt es ja immer nur zwei in jeder Stadt.
In jeder Stadt gibt es zwei Schlagzeuger. Wenn die tot sind, sind alle Bands weg.
Nee, also Russland, die Shows waren eigentlich auch alle krass. Also weil die Russen halt auch so durchdrehen, das war auch sehr gut.
Ja, die Russen.
Ich hab halt wirklich super viele schöne Erlebnisse, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das war
aber es wird Show. Doch bestimmt ein Gig geben, der dir als erstes einfällt, an den du immer...
Der besonders schlecht war, das kann ich dir sagen.
Oder so.
Das ist ja auch okay.
Da haben wir, bei der letzten Russland-Tour hast du gemerkt, umso weiter du ins Landesinnere fährst, umso komischer wird das alles so, ne? Also
Die Nuklearraketen standen da. Habt ihr auf der Krim gespielt?
Nee. Wir hatten ein Angebot, aber haben es dann dankend abgelehnt.
Das haben Scooter dann übernommen, glaube ich.
Nee, die haben es auch, glaube ich, abgelehnt.
Ah, Scooter haben es auch abgelehnt. Ihr seid, du kannst dich einreihen.
Also wir sind halt von St. Petersburg nach Moskau und von Moskau nach Rostov und dann nach Krasnodar. Und Krasnodar, das sagt schon der Name, es war halt einfach krass da. Und da, wir haben halt so erwartet, dass die Technik dementsprechend ist, dass wir da auftreten können. Und es war halt einfach alles kaputt. Es war, die Bühne war kaputt, das Schlagzeug war kaputt, die Technik war halb vorhanden und das war...
Liefen da Hühner rum oder so?
Ja, so eine Ruine.
Ja, es war eine Ruine. Es war, gab viel Schimmel an den Wänden. Das Bassdrum-Fell war mehrfach getaped und...
immerhin.
Auf das Bass, das habe ich noch nie vorher gesehen, auf das Bassfell wurde ein Snare-Fell getaped, weil da schon so viele Risse drin waren.
Oh Gott.
Und wenn du quasi reingetreten hast, hat es nur so gemacht und da hat auch der beste Trigger nichts mehr gebracht. Also, das
also du würdest sagen, das ist kein Tipp für unsere Zuhörer, die auch Schlagzeuger sind, ist kein guter Tipp, das ein Snare-Drum-Fell aufs Bass-Drum-Fell zu tapen.
Nein. Am okay. besten immer die eigene
Welt. Hätte ja sein können, es gibt ja manchmal so Lifehacks, mit denen man nicht rechnet.
Aber witzigerweise war es da wirklich so, also es war für uns irgendwie gefühlt alles scheiße da und wir waren auch echt durch, weil wir die ganze Tour schon vorweg gespielt haben. Aber die Leute da haben sich einfach so gefreut darüber, dass wir halt da gespielt haben, dass die halt völlig durchgedreht sind. Ja, und egal wie das, also für mich war gefühlt der Sound das Schlechteste, was ich je erlebt habe. Selbst irgendwo auf dem Dorf, das Jugendzentrum war, hat eine bessere Anlage gehabt als da gefühlt. Aber die haben sich so gefreut und haben dann hinterher irgendwie stundenlang, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die haben dann uns noch abgefeiert und Autogramme hier und da und das war, das hat vieles entschädigt, ja. Also das war, glaube ich, mein schlimmster Auftritt.
Meine Frage, habt ihr damit Geld verdient oder war das so eine Art Plus-Minus-Null-Geschichte?
Wir?
Ja.
Ja, also wir sind ja schon ein bisschen größer und wenn wir da kein Geld mit verdienen würden, dann...
Nee, aber ist ja nicht unwahrscheinlich. Also viele Bands machen es ja wirklich so, dass sie eher drauf zahlen.
Plus-Minus-Null. Nee, also da bleibt schon immer ein bisschen was übrig,
glaube ich. Ja.
Genau, was ist
Tim hat ja auch noch
mein Lieblingskonzert. Lieblingskonzert. Ich würde fast sagen, das Konzert im Huxley ist allein schon wegen der Größe der Zuschauerzahl, die man ja so als kleine Berliner Band nicht so oft bekommt. Und auch die Erkenntnis, dass man auf so einer großen Bühne schon den Druck hat, sehr professionell zu wirken und auch sehr professionell zu sein dadurch. Und das fand ich ganz, ganz bezaubernd, dieses Gefühl mal zu erleben, dass man wirklich jetzt nicht mehr vor 20 Leuten im Jugendclub spielt, sondern man irgendwo mal angekommen ist oder mal die Chance hat, wo zu spielen, wo es wirklich darum geht, dass man sich der Berliner Zuhörerschaft erstmal zeigt in einem sehr großen Maße und die Erfahrung.
Und das auf so einer Bühne natürlich auch nicht toleriert wird, wenn man da irgendwie.
Da kannst du keinen Quatsch machen.
Zu spät auf die Bühne geht oder irgendwie unprofessionell auftritt, ne?
Weil was halt auch geil ist, dass ihr gemerkt habt, das funktioniert auch auf großer Bühne.
Ich wollte gerade sagen, die Erkenntnis, dass die Songs halt.
Das auch fand ich auch bei der ersten großen Bühne, die wir gespielt haben, auch total cool, irgendwie zu merken, okay, wir können nicht nur auf so einer kleinen Bühne vor 100 Leuten spielen, sondern das geht auch mal.
Eigentlich so ja noch besser, weil du in kleinen Clubs ja oft das Problem hast, dass gerade was den Sound angeht, musst du ja schon vorsichtig sein, gerade als Schlagzeuger so, ja. Dann tapest du da deine Becken ab
und so. Und es wird sich immer noch beschwert, dass
genau,
es zu laut ist.
Ja. Das Schlagzeug wird nicht mal abgenommen. Ja, und auf so einer großen Bühne kannst du halt rufprühen.
Ja.
Kannst einfach machen. Die sorgen schon dafür, dass es geil wird.
Ich muss auch bei dem Huxleys-Thema dazu sagen, also das, was Tim sagt, ist genau ditte. Also er hat mit allem recht. Und ich würde einfach nur noch gerne ergänzen wollen, dass ich damals in meiner, oder damals, also bis heute, klingt total bescheuert, aber ist nicht mal arrogant gemeint, aber ich habe mich da so wohl gefühlt und habe von Anfang an gemerkt und gedacht so, Alter, genau da gehören wir hin. Das ist genau der Sound, das ist genau die Umgebung, was diese Musik benötigt. Das ist keine kleine Club-Abriss-Nummer. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Manche Bands passen viel geiler, die will ich sehen mit 100, 200 Leuten und will da die geilste, krasseste Show sehen überhaupt. So. Das funktioniert bei uns nicht, weil wir sind keine Hau-drauf-Kombo, wir sind auch nicht irgendwie Szene zugehörig. Also es wäre wahrscheinlich dankbarer, wenn wir Metalcore spielen würden. Mal als Beispiel, einfach weil das eine unglaublich dankbare, harte Szene ist, die da auch, die das feiert und frisst und konsumiert. Oder
einen guten Kern hat, ne?
Genau, so. Da ist halt einfach auch eine richtige Szene, einfach eine Subkultur. Wir gehören gar keiner Subkultur an. Und oft ist es dann so, dass wir uns freuen über tolle Shows und dass das in der Regel auch gut funktioniert. Aber ich muss sagen, bei diesem Huxleys-Erlebnis hatte ich genau das gleiche Gefühl wie Tim. Und zusätzlich habe ich da mitgenommen, dass ich für mich dachte, Alter, genau hier gehört es hin. Genau hier gehört die Musik hin. Und damit meine ich jetzt nicht mich als Markus. Das wäre ja total arrogant. Aber dass ich mir so denke, Alter, die Musik, ob ich die jetzt mache oder ob die die Beten alleine machen oder sonst wer, die Mucke, die ich da höre, die will ich Minimum mit 2000 Leuten sehen.
Hm. Weil das Geile ist auch, dass du da ja gefühlt für dich selbst einfach dein, so einen Meilenstein setzen konntest und auch vielleicht auch einen Traum von dir erfüllen konntest, dass du sagst, irgendwann will ich da mal spielen oder ich will vor 2000 Leuten spielen oder
als Vorrennen von vor allem von, die Realisierung, dass das das Ziel sein kann, also dass, ja, dass man das genau
dass das funktioniert, hat, dass es funktioniert,
dass ja, man dahin möchte, ja.
Und dass ihr als Band halt auch das, das Format habt und die Songs habt und dass halt bei euch das irgendwie alles stimmig ist, dass ihr da auch hinkommen könnt. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sich maßlos überschätzen und die ganze Zeit im Proberaum sitzen und wundern, dass halt nichts passiert,
dass kein,
halt
nicht dass auf kein Label anruft und sie
im Radio ja, und nicht da im Höchstlich spielen. So, dass ihr das halt einfach, obwohl ihr so wenig spielt, wie ihr gesagt habt, was ich jetzt langsam gar nicht mehr glaube.
Nee, es ist tatsächlich so, das, es ist keine Lüge, es ist kein Understatement, tatsächlich spielen ja wir leider Gottes nicht so viel, wie wir gern würden.
Schon. Aber wenn wir spielen, cool, dann spielen wir gut. Also wir haben, ja, wir haben auf der Bühne, also das ist immer so, wir proben natürlich en masse vor Auftritten, aber auf der Bühne gibt es dann trotzdem noch immer diesen Band-Moment, dass es eigentlich egal ist, was passiert. Wenn irgendwas schief geht, wir kommen da irgendwie drüber hinweg oder also es gibt eigentlich keine Situation, wo ich dachte, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Sondern wir haben einfach weitergemacht.
Wir haben so eine Art Grundsicherheit entwickelt, weil wir in der Vergangenheit so oft live gespielt haben. Und wenn wir sagen, wir sind gut, dann meinen wir jetzt nicht, ey, kommt zu unseren Live-Shows und ihr habt nie eine bessere Band gesehen, sondern wir für uns drei wissen, wir sind so gut, dass wir uns darauf verlassen können, stellt uns irgendwo hin und wir werden irgendwie performen, dass es geil wird. Wir sind technisch nicht die krassesten Musiker, auf keinen Fall.
Nicht mal im Ansatz, Alter, nicht mal im Ansatz.
Und wir haben auch nicht, also wie gesagt, ich hab Schlagzeug über YouTube und auf den Schenkeln rumklopfen gelernt, ja, also ich hab da auch ja nicht den Anspruch, der krasseste Beste zu sein, aber wir setzen unseren Scheiß so um, dass es Spaß macht, so, dass die Leute sich unterhalten fühlen können, so, das ist unser Anspruch und ich glaube, daran sind wir ziemlich gut geworden. Dass die Leute danach sagen, ey, der Sound war vielleicht nicht der geilste, so, klar, habt ihr euch
aber war eine coole Show.
So, aber so, der hat Bock gemacht. So, ja.
Die Show ist auch das Wichtigste.
Darum geht es ja auch im Endeffekt.
Ja. Ich glaube auch, diese Details, wie da hat man sich einmal verspielt oder war da aber nicht ganz im Takt. Das merkt
sowieso keiner.
Das merkt A sowieso keiner und darauf kommt es eben auch überhaupt nicht an. Also selbst wenn dann ein Musiker im Publikum steht, die Triole war jetzt aber nicht sauber, dann
ich vergleiche das mal so ein bisschen mit.
Es geht um den Gesamt, um die Show, um den Eindruck.
Mit meiner eigentlich Lieblingsband Muse, ich habe die nämlich das erste Mal gesehen, ich glaube hier irgendwo in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena, weiß ich nicht was, also riesengroß, ja, und Muse ist halt nur mittlerweile eine Weltband, die füllen ja Wembley Stadium und alles mögliche, aber die sind leider Gottes live so krass gut auch, dass du kaum Unterschied hörst, also du könntest halt einen CD-Player hinstellen, da drück ihn auf
Play, fühlt sich nicht so organisch
das
an,
das ist alles Show, das ist alles nur so, genau, fühlt sich nicht organisch an, nicht echt, so, ja, und ich hab die dann glücklicherweise eben 2 Jahre später mal bei einem Secret-Gig hier in Berlin im Admiralspalast gesehen, wusste keiner, der hat auch keine Karten, wer zuerst kommt, mal zuerst, das hat sich so ein bisschen in der Szene rumgesprochen und dann habe ich die in dem kleinen Admiralspalast gesehen, da war nichts mit Lichtshow, mit krass, wie sieht nicht was, ja, die haben halt richtig abgerockt so und die Muse, diese Riesenband, haben einfach so abgerockt und danach habe ich sie mir nie wieder angeguckt live und werde es auch nicht mehr tun.
Das war sozusagen die perfekte Version. Das war für mich Version, perfekt,
so. Wenn es jetzt darum geht, wo ihr hört, so die Musik von einer Band halt hin, müsste man halt bei Muse wirklich sagen, die sind riesig, die müssen in große Stadien und so weiter. Aber für mich persönlich als Fan war das die krasseste Erfahrung. So.
Also ich würde mir schon manchmal wünschen, dass wir besser würden. Dass wir einfach besser sein würden an den Instrumenten, weil dann hat man auch nicht so viele Hausaufgaben. Also es nervt ja schon ein bisschen, dass man bestimmte Sachen immer wieder üben muss.
Wenn man doch merkt, dass man es noch nicht so ganz...
Genau. Man wäre quasi noch beschissener. So ist man authentisch, aber wenn man nicht noch üben würde, wäre man beschissen. Aber der Witz ist ja einfach, ich finde, dass so Perfektion im Rock auch nichts zu tun hat. Das klingt jetzt total klischeehaft, aber Leute hören nicht Rock, Musik, weil sie den perfekten Sänger hören wollen. Rock ist ein Gefühl und zwar in der kompletten, in ihrer ganzen Gänze, mit allen Subgenres und so weiter. Das ist ein Gefühl. Wenn ich Perfektion will, dann würde ich mir zu Adi Miola gehen oder würde.
Dann musst du zu Meshuggah.
Ja, oder gut, Meshuggah sind jetzt die Einzigen, die jetzt, ich sage jetzt mal, kein Gefühl transportieren, sondern einfach nur perfekt sind. Aber ich meine nur so generell, versteht, was ich meine, das ist so, den Anspruch habe ich auch ja nicht an mich. Und ich bin selber auch alles andere als ein guter Gitarrist und ich stehe jedes Mal von meinem Effektboard, denke mir, was sind das für Knöpfe da, meine Scheiße, das klingt ja irgendwie anders als letztens und dann muss ich den Scheiß mit nach Hause nehmen und von vorne anfangen. Also das ist so, ich bin so komplett, also und wir alle, obwohl ich das Glück habe, der Einzige zu sein, der an seinem gelernten Instrument arbeitet.
Du darfst ja wenigstens Gitarrist sein.
Genau, ja. Und
wie kam das überhaupt? Habt ihr das ausgeknobelt oder hast du einfach gesagt, ich mache jetzt Gitarre?
Ganz natürlicher Prozess, würde ich sagen.
Also wir hatten damals schon, bevor Tim auch da war, lange nach einem Schlagzeuger gesucht. Wir hatten auch richtige Metal-Schlagzeuger, also Leute vom Fach, die richtig krass waren. Komischerweise hat es nie jemand so hingekriegt, dass wir sagen, geil. So. Und nie jemand hat irgendwie das so rübergebracht. Da ging es auch ja nicht darum, wie kompetent ist der, sondern einfach nur von
das Gefühl wieder. Das Gefühl wieder, ja.
Und ich war auch schon immer sehr daran interessiert, wie das Schlagzeug zu klingen hat oder wie man spielt. Ja, und ich wollte halt da nicht so Metal-Fills drin haben. Ich wollte aber auch nicht so einen Trottel haben, der einfach nur dumtsch, dumtsch macht. Und dann irgendwann war das nur eine Frage der Zeit. Das war nur eine Frage der Zeit, dass ich dann gesagt habe, ey, ich mach's dann einfach. Also wirklich, da brauche ich gar nicht so eitel sein.
Wenn es gut werden soll, muss man es selber machen.
Hinzu kam auch, das hat für mich die Entscheidung leichter gemacht. Ich bin ja relativ groß und ich habe mich mit einer Gitarre vorne auf der Bühne, als ich die Gigs noch live gespielt habe mit der Gitarre, habe mich immer ein bisschen unwohl gefühlt. Weil ich mag es halt richtig abzujähen, richtig ruf zu prügeln, also mich körperlich zu bewegen. Und dann mit einer Gitarre muss es halt filigran sein. Ja. Also mir liegt das schon. Ich glaube, ich bin noch relativ gut mit dem Gitarre spielen, aber hinterm Schlagzeug kann ich eigentlich machen, was ich will. Da kann ich in Ruhe schwitzen, da kann ich raufhauen, weißt du, da kann ich schreien, da kann ich alles machen, was ich will. Und dafür war die Sache dann eigentlich klar.
Und Marvin ist definitiv, er meint, er glaubt, er ist ziemlich gut, also im Gitarre spielen. Ist er? Tim, nimmst du nie übel, aber ich würde behaupten, dass Marvin wirklich der beste Gitarrist von uns dreien ist. Aber zusätzlich kam noch zu dieser Geschichte hinzu, dass ich, aber in der Situation, was ich damals zu dem Zeitpunkt halt der Sänger war und halt so meinte, naja, ich habe mich ja jetzt dazu entschieden, unser Sänger zu werden. Wir waren noch klein und keiner wusste immer, ich dachte, ich werde jetzt halt Sänger, weil wollte ich ja auch schon immer sein und so. Und dann war es ja so von wegen, ja gut, aber ich stelle mich jetzt hier, also das war so ein Automatismus irgendwie.
Dass du eine Gitarre brauchst.
Ja, genau, weil einen zweiten Gitarristen wollten wir nicht. Wir wollten nicht eine 4-5-Mann-Band. Und da saß Marvin und ich da auf der Treppe damals noch aus unserem fast Heimatort Brandenburg und hatten, glaube ich, dann irgendwann mal final so ein Gespräch gehabt und dann haben wir gesagt so, ey, dann machen wir das jetzt so und dann bin ich jetzt Frontmann, du bist Drummer, Songwriting, scheißegal, macht sowieso hier jeder von uns und ich bin jetzt einfach derjenige, der mit der Gitarre da steht und die Leute auch ein bisschen ranholt und macht und gebe ich zu, Alter, ich habe mir Performances abgeguckt, also ich habe irgendwelche Helden von mir angeguckt und studiert, wie stehen die mit der Gitarre da, selbst Tim und ich haben uns ewig lang, ich sag zu Tim immer wieder, du Tim, meinst du, die Gitarre könnte vielleicht 5 Zentimeter höher und macht man das so, weil so und so und so, also ich habe wirklich angefangen, mir so eine Performance abzuschauen und habe daraus so mein Potpourri quasi aus mein Repertoire zusammengestellt. Mhm. Wie muss ich mich bewegen? Wie muss die Gitarre sein? Irgendwelche Moves, irgendwie irgendwelche Gestiken, also auch so haptisch, so pseudogroße Theater, also so ein bisschen manchmal auch drüber und das habe ich wirklich, jetzt zur Perfektion ist jetzt Quatsch, weil es ist nicht perfekt, aber für mich persönlich, das habe ich für mich bis zum Erbrechen habe ich die Zeit vor DVDs und Livebands und YouTube verbracht, also um zu gucken, wie sieht man denn nicht aus wie ein beschissener Schüler, sondern wie sehe ich aus, obwohl ich nur ein totaler Lappen bin, wie sehe ich aber auf der Bühne aus, als wenn, also wie schaffe ich das, dass Leute sich denken, Alter, bist du krass, du siehst cooler ja aus Typ. Wie aus dem Fernsehen. So,
sag mal einen Namen, wen hast du da angeguckt? Oh, wen hast du studiert?
Also enorm studiert habe ich Simon Neil von Biffy Clyro. Den habe ich wirklich, aber von dem habe ich mich komplett gelöst, also vom Style her, einfach weil ich irgendwann realisiert habe, es gibt zwei Leute auf der Welt, die so sind wie er, das ist er und ich. So, er war aber zuerst da.
So auffällig.
Er war zuerst da und das habe ich aber über Jahre durchgezogen, auch damals im Huxleys und so und irgendwann habe ich dann mal mich Tim lang und mit Tim unterhalten und meinte so, ey Tim, ich muss irgendwas Eigenes machen. So, und dann bin ich durchgeguckt und habe mir eine neue Gitarre gekauft, weil ich dachte, ich kann nicht mehr auf diesen Stratz rumschrutten, weil das macht ja Simon Neil halt und so. Und dann ging es weiter, was weiß ich, also ich habe Jim Atkins von Jimmy Eat World, habe ich mir immer angeguckt, wie macht der das, weil diese Souveränität und diese ganz liebevolle fast schon, fand ich immer schön. Dann fand ich toll, Alkaline Trio haben wir uns angeguckt und oder so eine Sachen wie Trail of Dead oder Queens of a Stone Age so und von Josh habe ich so ein bisschen diese Tanzen so ein bisschen abgeguckt, Gitarre-Style so mit einer, ich spiele jetzt mit einer Jazzmaster, die so wirklich so über, also direkt vor den Hoden hängen quasi, also nicht zu tief und nicht zu hoch. Und und so Gestiken, ja, Freddy und so halt einfach. Wie hat man das gemacht, so dass man zwischendurch oder einfach mal sinnlos irgendwie rumbrüllen, so, also so abseits des Mikrofons.
Ja,
also,
das ist schön, ja.
Ja, ja, und einfach so ein Scheiß, so einfach, weil ich immer, mein Einzelziel war immer, ich hätte vielleicht fleißiger sein sollen, dann würde ich so gut spielen wie Marvin. Aber was ich auf jeden Fall kann, ist, ich kann auf die Bühne gehen und sehe nicht aus wie ein Idiot. Das sehr kann ich gut. euch sagen.
Du hast auf jeden Fall dann deine Frontmann-Hausaufgaben gemacht, sozusagen.
Das stimmt, ja, ja. Alles andere machen die beiden.
Du hast eben übrigens quasi zufällig mein Lieblings-Beatles-Zitat umgedreht, nachgemacht. Und zwar gibt es ein berühmtes Beatles-Interview, wo sie auch so vor 1000 Presseleuten sind. Und irgendjemand fragt dann, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt ist. Und Paul McCartney nimmt dann das Mikro und sagt, Ringo Starr ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. Ja. Und man weiß, genau, Paul McCartney, der Typ kann alles. Yeah, und der hat sich wahrscheinlich im Studio hingesetzt und die schweren Teile gespielt oder so. Also das war immer so, auch eins meiner Lieblingsmusiker-Zitate überhaupt. So.
Aber wir haben auch gerade zwischen den Zeilen ein paar wichtige Informationen hier mitgeteilt, weil...
Ja.
Wir reden zwar so, als ob wir genau wüssten, was wir machen, aber wir selber sind oder halten uns für immer noch relativ klein.
Also ich finde es aber total interessant, dass du auch diesen Prozess, dass du das auch mal so sagst, also dass man das auch so macht. Also ich weiß zum Beispiel, dass auch unser Bassist hat irgendwann eine Zeit lang immer die Shows auch gefilmt, irgendwo GoPro irgendwo hinten angebracht, nicht um das zu veröffentlichen oder so, sondern auch einfach um zu gucken, oder wir haben uns auch Videos angeguckt und er speziell, um zu gucken, genau das, wie sehe ich eigentlich auf der Bühne aus, weil erstmal haben wir instinktiv irgendwas gemacht und dann guckt man, und ich probiere dann auch immer aus, ich habe eine Zeit lang, habe ich ausprobiert, so kleine Fingergesten zu machen, also so irgendwie zu gucken, wie kann man die Hände irgendwie komisch, also das, was wir machen, ist so ein bisschen horrormäßig, wie kann man die Hände irgendwie komisch benutzen, und dann ist mir klar geworden, Videos und speziell bei größeren Bühnen, man sieht nichts davon. Das heißt, ich stehe da irgendwie, denke, ich mache da jetzt gerade hier so einen filigranen Scheiß, der irgendwie voll weird ist, voll spooky.
Denkzeichen.
Aber abgesehen vom Graben oder der ersten Reihe sieht das niemand im Saal. Und also das sind ja genau so Sachen, dass man mal, und darüber redet natürlich kaum jemand, über den Prozess, wie man da hinkommt. So.
Ja, also wir selber, glaube ich, sind halt immer noch ein paar Jungs, nicht jetzt vom Dorf, aber wir halten uns jetzt nicht für große Stars, sondern wir sind vor jedem Auftritt halt sehr konzentriert und zielstrebig. Und ich glaube, das ist aber auch das, was uns relativ natürlich macht und charmant, dass wir jetzt uns nicht für die Größten halten oder so.
Und wir sind's auch nicht. Der Witz ist ja, du hast ja völlig recht, wir sind's ja auch wirklich nicht. Wir sind ja einfach eine der unbekanntesten Scheißbands überhaupt. Aber
authentisch.
Aber wir könnten sicherlich irgendwann mal ziemlich, ziemlich groß sein, wenn wir Glück haben. Und wenn ich mir überlege, also wir hatten bis jetzt immer Glück, also auch wenn es vielleicht auch nicht mehr so viel wert ist, aber für mich war das immer noch und heute auch, da hab ich Marvin dann so ins Gesicht getätschelt, da habe ich ihn kurz gedrückt, ganz doll. Egal, ist nicht das erste Mal, also wir haben Airplay-mäßig, radiomäßig haben wir wirklich Glück gehabt bis jetzt. Also die letzte Single vom neuen Album lief auch deutschlandweit und Besprechung hier, Rezension da und da mal ein Porträt und so weiter und so fort. Und wir haben immer richtig viel Glück gehabt, aber natürlich sind wir einfach eine kleine Scheißband, aber wir würden uns deshalb auch wirklich niemals für irgendwie größer machen, als wir sind. Aber ich denke, es würde zumindest nicht den Falschen treffen, wenn sich das dann irgendwann mal umdrehen würde.
Aber es kam irgendwann die Erkenntnis, dass wir wussten, okay, wir spielen ab jetzt nicht mehr auf Geburtstagspartys oder in einer Gartenparty oder so.
Also auch, dass man irgendwann sagt, man macht nicht mehr jeden Scheiß.
Damit
auf,
fängt man ja blöd, an, ne? Könnt ihr bei mir im Geburtstag spielen oder mal da oder mal
also
da.
Also wir haben wieder angefangen, Geburtstage zu spielen, wenn das Geld stimmt. Aber
weil man noch kein Angebot, meinst du?
Doch, wir haben einen gespielt und das war ein gut bezahlter Gig. War ein kleiner, gut bezahlter Gig. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also wir haben am Anfang, haben wir eben auch alles gespielt, um zu sagen, okay, wir wollen viel spielen, wir müssen präsent sein. Mhm. Und dann haben wir in irgendeiner Kneipe für einen Fuffi gespielt.
Und ein Kastenbier.
Und ein Kastenbier, wo es die Leute auch teilweise nicht besonders interessiert hat, aber wir haben einen Gig gehabt. So, und klar, irgendwann kann man an den Punkt kommen, wo man sagt, ey Leute.
Ach, für einen Fuffi ist ja schon mal mehr als
Qualität.
Ne? Manchmal so kriegen.
Okay, also das ist der Traum eigentlich. Ja. Wenn man den Fuffi dann wirklich bekommt.
Aber das ist schon krass, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber hier besonders in Berlin, da stehen die Bands, die zu gibt, eigentlich Schlange. Und wenn du sagst als Band, wir wollen dafür was haben, dann sagen sie, dann...
Ja, klar. In den Großstädten ist das Angebot einfach so riesig, dass... Also wir haben zum Beispiel 3 England-Touren gespielt bis jetzt und wir spielen jetzt die 4. dieses Jahr und wir spielen zum ersten Mal in London. Einfach weil das Angebot war okay. Ansonsten musst du normalerweise in London, also als kleine Band, im Prinzip draufzahlen, beziehungsweise du kriegst quasi nichts und musst dein Bier auch noch selber kaufen. Und du musst aber auch um 22 Uhr raus sein, weil dann ist noch Party. Und übrigens, der Club ist in einer Seitengasse, wo du auch nicht parken kannst. Und also das ist einfach auch natürlich so ein Großstadtproblem. Da gibt es auch, also großen Städte haben einfach viel zu viele Bands. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, Clubsterben, teilweise auch nicht mehr so viele Möglichkeiten für die. Wobei, es gab wahrscheinlich auch noch nie so viele Bands.
Ich bin mal gespannt, wann das wieder eine richtige Rockzeit geben wird, weil momentan fängt keiner eine Band an großartig, sondern entweder bist du Rapper, ja,
oder du setzt dich mit dem Laptop hin und machst Beats und oder Elektronik halt oder machst einen Podcast wie wir. Das ist ja auch quasi ein bisschen Kapitulation.
Ja.
Das ist doch aber eigentlich ein ganz schöner Abschluss schon zu sagen, wann ist eigentlich mal wieder Rockzeit.
Ja.
Willst du noch eine letzte Frage stellen, Jan?
Ja, kann ich machen. Soll ich?
Ja, du darfst. Nachdem hauptsächlich heute die Band auch gefragt hat.
Fand ich sehr gut. Also ich finde euch sehr sympathisch. Also danke für diese...
Ihr seid auch sehr nett.
Wir können bestätigen, dass es coole Jungs sind, tatsächlich.
Ach, super Edition wahrscheinlich. Super Folge heute. Aber ich würde gerne mal wissen, wenn ihr jetzt vor 2000 Leuten spielt und ihr rastet völlig aus und gebt euer Bestes und ihr kommt dann von der Bühne, was macht ihr?
Kokainkurven in der Regel. Nee, eigentlich umarmen wir uns erstmal.
Wäre sonst auch eine Standardantwort bis jetzt in Berlin gewesen.
Kokain? Also wir umarmen uns erst und dann holt ihr Telefon raus.
Eigentlich, vor 2000 Leuten, normalerweise ist der Ablauf so, wir beenden den Gig, stehen dann da und dann fangen wir an abzubauen.
Das ist der beste Teil. Ja. Abbauen ist das Beste.
Ja, vielleicht haben wir noch Zeit für eine Zigarette, aber dann kommt doch schon der Veranstalter, ihr müsst aber jetzt.
Jungs.
Raus jetzt!
Ist nicht euer Ernst.
Der Backstage muss um 21.30 Uhr leer sein, Jungs.
Aber meinst du speziell so ein Ritual nach dem Gig oder was?
Was machst du, wenn du von der Bühne kommst?
Wir hatten eigentlich eine Zeit lang mal vor dem Gig ein Ritual, dass wir einen Jägermeister trinken. Vorher.
Ah,
bist du anstoßen und los jetzt? Das haben wir aber irgendwann gelassen, weil wir jetzt nicht mehr so viel trinken wie früher.
Wir machen das auch noch. Bei uns heißt das Super Zündi. Und
Zündi,
ja, zum Anzünden, dass du,
ne? Kleine Super Zündkerze Zündi. Zum Wachen.
Genau. Und die eine Tour, die wir gespielt haben, hat unser Sänger, der Flo, hat das dann nochmal auf die Spitze getrieben. Und zwar kennt ihr dieses Elektroschock-Spiel, wo jeder so einen Joystick in die Hand bekommt und hörst du so einen Sound so.
Oh Gott, oh Gott.
Und wenn er ausgeht, müssen alle raufdrücken und der Letzte bekommt dann den Stromschlag. Das haben wir vor jeder Show gemacht. Und der dann den Schock bekommen hat, der musste dann den super
spielen.
Ja, ich bin's immer geworden. Der hat den super Zündi gekriegt und dann auf die Bühne.
Ich will mich jetzt immer vor jedem Gig im Gesicht tätowieren lassen.
Das ist gut.
Aber wie ihr seht, wir haben noch nicht so viel gespielt.
Das ist auch relativ sicher, wenn ihr nicht so viel spielt, dann geht das auch. Ne? Also wir haben tatsächlich bei meiner allerersten Band, bei meiner ersten Punkband, haben unser Drummer und ich, auch unser Sänger und ich haben manchmal das Ohrfeigenspiel gespielt vorher.
Boah, was?
Das funktioniert so, dass man sich einfach direkt, bevor man auf die Bühne geht, um so ein bisschen warm zu werden, sich anguckt und sich einfach gegenseitig 1, 2, 3 Ohrfeigen verpasst.
Das ist Liebe.
Einfach mal ins Gesicht schlagen, dann kurz umarmen und dann ab auf die Bühne.
Nochmal kleine Anekdote zu meiner Geschichte. Bitte nicht nachmachen. Mich hat dieser Sound wochenlang nach der Tour verfolgt. Dieses
ewige Angst vor dem Elektroschlag.
Und Flo ist ja auch, der ist ja auch so gemein, der stellt das ja nicht auf normal, sondern auf extra Hardschock, weißt du? Dann kriegst du halt richtig eingebritzelt, sodass die Finger kurz taub sind. Also nicht nachmachen.
Ja, Shoutout noch zu Capital Bra.
Bra.
Und Bones MC so.
Berlin also Freunde,
Moin Moin nach Hamburg so.
Genau, wir werden jetzt gleich in Berlin nochmal kurzes Essen gehen und dann besuchen wir eine Secret Show von Capital Bra.
Das hier war Bandleben und zwar mit Adam Tan aus und in Berlin. Und ihr findet uns unter www.bandleben.de sowie auf iTunes, im Podcast-Verzeichnis, auf Spotify, überall wo es coole Podcasts gibt. Ja, abonniert uns, lasst eine Rezension da, lasst ein Like da.
Ey, ihr habt euch doch selber aufgegeben, oder?
Wir haben uns selber aufgegeben. Es ist ein ganz schön warmer Tag.
Läuft die Aufnahme überhaupt oder haben wir jetzt die ganze Zeit?
Ich habe den Film nicht eingelegt.
Apropos Film, wir machen gleich noch ein schönes Foto, wie immer, dass ihr Zuhörer auch mal sehen könnt, wer ist eigentlich diese sympathische Band und wie sieht Guck, es war ein sehr warmer Tag heute. Hm. Wie sieht der Proberaum aus? Und wir verlinken.
Warum sind wir eigentlich alle nackt?
Ja. Und wo kommt das Einhorn her?
Hm. Bra.
So, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart, dass wir hier sein durften. Wir verlinken alles Wissenswerte über euch bei uns in den Show Notes. Komm, wir hören jetzt auf, jetzt vorbei.
Ja. Ich möchte euch bitten, auch jetzt zu gehen.
Wir sind durch.
War besser, als ich gedacht habe.
Gute Nacht.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.